Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das ist Digital Plus. Ich bin der Luzi Müller und das ist der letzte Podcast vor dem Start von SRF. Mehr zu dem gerade. Zuerst gehen wir aber noch an eine Party mit ganz vielen Computern und wir reden über böse Kameras. Wer kontrolliert in Zukunft das Internet? Das war in den letzten zwei Wochen die zentrale Frage an der Weltkonferenz von der Internationalen Telekommunikation in Dubai. Jetzt ist sie fertig und es hat einen neuen Vertrag unterzeichnet werden sollen, von sämtlichen UNO-Mitgliedstaaten. Die sind sich aber von Anfang an uneinig gewesen. Ich habe auf DRS4 erklärt, ob es trotzdem einen erfolgreichen Abschluss gegeben hat. Nein, es ist so herausgekommen, wie es sich seit längerer Zeit abgezeichnet hat, nämlich, dass die USA und ihre zugewandten Orte, also auch beispielsweise EU-Staaten, klargemacht haben, dass sie das Vertragswerk so nicht unterzeichnen werden. Die ITU, also das UNO-Organ, das diese Konferenz veranstaltet, die ist nur einstimmig beschlussfähig. Darum ist im Nachhinein gesehen, waren die Bestrebungen Russlands und Chinas von Anfang an aussichtslos. Diese beiden Staaten waren wortführend in dem Lager der Länder, die mehr internationales Mitspracherecht beim Internet verlangen.
Was sind denn die Hauptanliegen in diesem Lager? Worüber hätte man gerne mehr Kontrolle?
Das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es beispielsweise Entwicklungsländer, die ein Interesse hätten an einem Modell, bei dem die Organisationen, die Firmen mehr für den Unterhalt des Internet bezahlen, die mehr Datenverkehr verursachen. Also beispielsweise große Unternehmen wie Google oder YouTube müssten mehr Kosten tragen, was den Entwicklungsländern zugute käme. China beispielsweise auf der anderen Seite, die formen ganz klar formuliert in eigenen Worten eine erhöhte Informationssicherheit, was euphemistisch, also schön gesprochen, eigentlich mehr Zensurmöglichkeiten bedeutet. Das Problem in all diesen Fällen ist, dass die Spielregeln, also die Organisationen, die die Spielregeln für das Internet vergeben, das sind zwar keine Regierungsorganisationen, aber die sind in den USA beheimatet. Beispielsweise die ICANN, die Organisation, die im Internet die Adressen und Namen vergibt. Und es ist klar, dass diese Organisationen natürlich im Interesse der USA handeln. Und es ist darum auch klar, dass die USA das gerne so lange wie möglich so belassen möchte. Erreicht haben sie das, nämlich vor der Hand wird es nicht mehr UNO-Einfluss auf das Internet geben.
Der Informations- und Meinungsfreiheit sind wir auch in der Schweiz verpflichtet. Ist es also sozusagen gut, dass Staaten mit totalitären Tendenzen nicht mehr Einfluss auf das Netz bekommen?
Das sieht vor der Hand so aus. Es gibt eine mögliche Gefahr, nämlich dass solche Staaten eben sagen, wenn wir nicht berücksichtigt werden bei dieser, wenn wir kein Mitspracherecht bekommen, dann nehmen wir das Heft selber in die Hand. Also dass solche Länder dann halt zu dem Mittel greifen, selber innerhalb ihrer Landesgrenzen neue Zensureinrichtungen vorzunehmen. Und diese wären dann ständen dann nicht unter der Einsicht oder unter der Kontrolle der UNO, was dann auch nicht im Interesse der Informationsfreiheit wäre. Was die Konferenz unter dem Strich auf jeden Fall klar gemacht hat, ist, dass die Marktmacht und die historische Entwicklung natürlich dazu geführt hat, dass die USA faktisch das Internet am meisten Kontrolle hat im Internet. Und das ist auch etwas, was anderen freiheitsliebenden Staaten ein Dorn im Auge sein muss. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass es plötzlich um Dinge wie Kinderpornografie oder Terrorismus geht, dann ist auch uns klar, dass plötzlich bei anderen Staaten ein Bedürfnis nach Regulierung aufkommt. Also was ganz sicher ist, die Diskussion darum, wer das Internet kontrolliert, die ist nicht vom Tisch und die wird garantiert wieder aufs Tapet kommen. Eine Party, das ist jetzt vielleicht nicht gerade der Ort, wo ihr einen Computer mitnehmen würdet. Ausser es ist eine LAN-Party. Vor 10, 15 Jahren hat es jedes Wochenende in der Schweiz mehrere so LAN-Partys gegeben. Die Leute haben ihren PC mitgebracht, man hat all die Computer zusammengehängt und dann zusammengespielt. Mittlerweile hängt jede Konsole und jeder Computer am Internet und zum Zusammenspielen muss man gar nicht mehr rausgehen. Trotzdem sind LAN-Partys noch nicht ausgestorben. Der Guido Wäger war an der 40. Ausgabe von der NetGame, der ältesten Schweizer LAN-Party.
Ich bin zu Derdingen in der Agglomeration Solothurn. Ich stehe in einem Gemeindesaal. Vorne hat es eine Bühne, hinten eine Galerie. Der Turnverein veranstaltet hier jedes Jahr die Abendunterhaltung. Aber jetzt stehen vier Reihen breite Tische drin. Von der Decke hängen Netzwerkkabel runter und junge Männer tragen riesige PCs rein, Kisten voll mit Kabel. Viele haben zwei Monitore dabei, ein paar sogar drei. Und weil man vorhat, ein paar Tage am Stück durchzugamen, haben sie sich auch bequem eingerichtet. Ein paar haben gerade ihren Lieblingsstuhl mitgebracht. Der Thomas Schneider ist einer der Besucher und auf seiner ersten LAN-Party war er mit 16.
Ja, die kann mich sehr gut erinnern. Also das erste Erlebnis war schon, als wir hergefahren sind. Ich habe meine Mutter dann noch gebracht mit 16. Der Kollege, der mitgekommen ist, und ich hatte bei Panik, kam unser PC hinter im Auto, bei jeder Bodenwelle schon, ui, vorsichtig. Das ist ein Heiligtum, weil wir die selber zahlt.
Und als Teenies haben sie dann 3 Tage durchgespielt. Heute nimmt es ein bisschen lockerer, geht einmal an die frische Luft oder heim duschen und ein bisschen schlafen zwischendrin. Total erwachsen halt.
Wenn ich sagen müsste, was eine erwachsene LAN-Party ist, ist das für mich nicht Game, weil hier das Durchschnittsalter ganz klar höher als 20. Und es gibt konträr zu anderen LAN-Partys, was tiefer ist, und dort immer auch angemögt von den Teamleuten. Also darum lieber die Netgame, es ist erwachsener hier.
Die Altersmilde, die hier ausbricht.
Ja, genau, genau.
Das bestätigt auch André Christen, der alle 40 Ausgaben der Netgame seit 1995 organisiert hat. Das Durchschnittsalter sei gestiegen in den letzten Jahren. Ein paar der Gamer da sind schon lange dabei und darum ist die 40. Netgame auch mit ein bisschen Nostalgie verbunden.
Das ist sicher auch mit der Grund. Es gibt einige, die spielen dann noch uralte Games, also, die irgendwie früher auf dem DOS sind gelaufen, die man irgendwie noch mit Patches vom Internet zu laufen gebracht, spielen sie heute noch.
Es ist überraschend ruhig. Die meisten Gamer schauen konzentriert auf ihren Bildschirm und haben Kopfhörer an. Gerüft oder gejubelt wird fast nie. Und geschwätzt wird über ein Mikrofon. Also eigentlich genauso, wie man zuhause auch online über das Internet mit anderen zusammenspielt. Heute sitzen sie einfach mal alle miteinander im gleichen Saal.
Da kann man sich aber natürlich schon fragen, warum überhaupt noch an eine LAN-Party gehen, wenn man ja von zuhause aus auch könnte mit anderen zusammenspielen. Das hat Guido Outgamer an der Netgame gefragt.
Da sind sich, glaube ich, alle einig, da, um mal zu sehen, welches Gesicht zu dieser Stimme gehört, die man sonst beim Gamen im Kopfhörer hat. Das sagt einer der Gamer hier, der Thomas Schneider.
Also die Motivation ist für mich ganz klar, dass sie 4 Tage einfach Leute sehen, die man sonst nicht sieht, weil sie von weiter weg kommen. Noch. Einfach mit Leuten mal zusammen zu gamen, dass man so sieht, richtig. Und auch mal ein Bierchen zu haben mit denen.
Das findet auch der André Christen, der die Netgame organisiert, seit der ersten Ausgabe im 95.
Der Grossteil, denke mal, sind solche, die wirklich viel online spielen und die Leute mal sehen wollen, mit denen, die sie zusammen spielen. Einfach mal, dass die Clans zusammenkommen, sich sehen und wirklich auch ein bisschen zusammenwachsen, Freundschaften. Ja.
Und das ist auch der Grund, warum der André Christen das Gefühl hat, dass es trotz Internet und Online-Games noch lange wird LAN-Partys geben.
Ich denke mal, es wird etwa so auf dem Level bleiben, wie es jetzt ist. Also das ist meine Einschätzung. Aber verschwinden wird es sicher nie, weil es ist zu interessant, eben die Leute, die man online sieht, ab und zu zu treffen. Insofern denke ich, es bleibt aber einfach so auf einem mittleren bis tiefen Niveau von LAN-Partys.
Etwa 250 Leute, also Männer, sind an diesem Wochenende an der Netgame gewesen. Das ist eben das tiefe Niveau, das André Christen anspricht. Nicht mehr vergleichbar natürlich mit den goldenen Zeiten der LAN-Partys, wo es jedes Wochenende mehrere gegeben hat und einzelne, die Tausende von Leuten besucht haben.
Der LAN-Party-Hype ist absolut vorbei. Der ist irgendwie so um 2006 gewesen. Dann haben sich auch die Medien darauf ein bisschen fokussiert, weil es wirklich fast wie eine Modewelle war. Und nachdem dass das eigentlich abgeflaut ist, interessiert es halt einfach niemand mehr so speziell.
Da an der Netgame schlurft einer in den Finken vorbei, ein anderer hat seinen Stuhl mit einem Lammfell ausgekleidet und dort hinten liegt ein bisschen Tannenkreis auf dem Tisch mit ein paar Elektrokerzli. Gemütliches Adventsgame. Man ist wieder eine Subkultur, sozusagen in die Nische zurückgerutscht und man fühlt sich dort, glaube ich, ziemlich wohl.
Die kompletten Interviews mit dem André Christen und dem Thomas Schneider gehört am Schluss von diesem Podcast. Es haben sich ein Haufen Leute geärgert, dabei hätte doch alles besser und schöner sollen sein. Denn wo Apple den Kartendienst von Google ab dem iPhone genommen hat, beim letzten Systemupdate iOS 6 im September. Für alle, die das Update bereut haben und sich die alte Karten-App zurückwünschen, habe ich auf DRS3 bei der Franziska von Grüningen gute Neuigkeiten gehabt. Die alte Karten-App, die gibt es jetzt wieder. Google hat ja die sowieso nie freiwillig ab dem iPhone abgenommen. Apple sind die gewesen, die sie da abgeschmissen haben, weil sie ja einen eigenen Dienst gemacht haben. Und jetzt hat Apple gesehen, dass die eigenen Karten nicht oder noch nicht verheben, haben ja auch wirklich von allen Seiten viel Kritik geerntet und haben jetzt zugelassen, dass Apple die eigenen Kartendienst wieder im App Store anbietet. Heisst, man kann ab sofort die wieder gratis abladen. Man findet sie unter Google Maps.
Und dann ist alles wieder so wie vorher.
Absolut, vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sogar noch besser.
Sogar.
Google hat nämlich die Karten-App überarbeitet. Es hat neue Funktionen drin, die bis jetzt nur Leute mit Android-Telefon vorbehalten waren. Konkret gibt es eine Strassennavigation für Fußgänger und auch autotauglich. Das heisst, es zeigt einem dann rechtzeitig an, wo man es abbiegen muss. Das Ganze auch mit Sprachausgabe in den Navi gehabt.
Was ich immer besonders praktisch gefunden habe, ist das mit dem ÖV. Wie ist jetzt das?
Das ist genau das, wahrscheinlich die meist vermisste Funktion, die eben die Apple-Karte, die nicht erfüllt haben, öffentlichen Verkehr in der Schweiz wichtig und wertvoll, auch für mich. Und auch die kriegt man jetzt wieder zurück mit diesen Google-Karten. Eine ganz kleine, die überall reinpasst, oder halt eine grosse, die dafür super gute Bilder macht. Wer sich eine digitale Kamera kauft, stellt sich fast sicher irgendwann die Frage. Jetzt gibt es gerade zwischen den Kompaktkameras und den grossen Spiegelreflexprügeln eine neue Kategorie. Und die sollte beides können, klein sein und super föteln. Ich bin mit ein paar von diesen Kameras ins DRS3-Studio und habe die Frage beantwortet, was an denen speziell ist. Diese Art Kamera sagt man Evil Cam. Es gibt eine ganze Reihe von Modellen, die jetzt aufs Weihnachtsgeschäft rausgekommen sind oder neu rausgekommen sind. Das ist eine Bezeichnung für Kameras, für Kompaktkameras, die Wechselobjektive haben. Also ich habe hier bei dieser, wie bei einem Spiegelreflex, man hört das vielleicht hier, die
Linse
ausklinken, genau, wegnehmen und eine andere, grössere draufschrauben, zum Beispiel ein Teleobjektiv oder ein Weitwinkel. So, aber es bleibt eine Kompaktkamera. Es ist also kein Spiegel hinten dran, der auf und zu klappt bei einem Spiegelreflex. Es ist direkt hinter dem Objektiv nachher das der Bildsensor. Darum auch kein Sucher.
Ist aber für mein Auge jetzt nicht ein Prügel, aber ein Prügelein. Hm. Immer noch ein bisschen gross für den Hosensack oder die Jackentasche. Aber schon viel kleiner als ein Spiegelreflex. Ist die Qualität wirklich besser?
Ja, es ist also definitiv ein sichtbarer Qualitätsunterschied zu eben ganz kompakten, ganz kleinen Kompaktkameras. Das hat damit zu tun, dass zum Teil die Bildsensoren, die digitalen, die gleichen sind wie bei den günstigen Spiegelreflexkameras. Und es hat natürlich eben auch mit den Objektiven etwas zu tun, die zum Teil die gleichen Effekte möglich machen wie bei Spiegelreflex. Zum Beispiel tiefe Unschärfe, dass man den Hintergrund unscharf macht, vor einer Person scharf. Es ist nicht die gleiche Qualität wie bei einer grossen Kamera, das ist irgendwie klar, aber die Bilder bekommen zumindest den Charakter von diesen Spiegelreflexbildern.
Du hast da Canon in der Hand, ist das Modell, das man muss haben?
Nein, wieso ich jetzt die gerade habe, ist eigentlich die letzte von den namhaften Herstellern, die überhaupt so eine Evil Cam auf den Markt gebracht haben. Es gibt mal gerade von Panasonic, Olympus, das sind die ersten gewesen, die die rausgebracht haben. Dann gibt es eine ganze Reihe von Sony, Nikon und Fujifilm, die zum Teil jetzt schon neuere Modelle haben. Und jetzt eben mit Canon ist eigentlich so die Palette vollständig von allen Geräten. Die unterscheiden sich übrigens dann individuell noch in ihren Ausstattungen. Zum Beispiel die jetzt hier hat einen Touch-Bildschirm, einen berührungsempfindlichen Bildschirm, wo man drauf tippen kann, wie auf einem Smartphone. Dann gibt es andere, die dann trotzdem auch noch einen optischen Sucher haben, wo man nicht nur per Bildschirm föteln kann. Oder es gibt solche mit eingebautem Blitz. Also das ist eine relativ breite Auswahl.
Für wer sind die Kameras etwas?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz sicher, für wer die Kamera etwas ist. Sie sind technisch zum Teil total beeindruckend. Also die haben Leistungsmerkmale, die man von den Einsteigermodellen Spiegelreflexkameras her kennt. Sie kosten dann aber auch gleich viel wie die oder zum Teil sogar noch mehr. Also grob gesagt muss man so um die 1'000 Franken rechnen für so eine kleine Systemkamera. Dann kommen ja oft dann auch zusätzliche Linsen dazu. Das ist ja eigentlich der Witz am Ganzen. Also man gibt richtig etwas aus. Dann ist aber eben die Leistung, die Qualität und auch die Leistung trotzdem dann eben nicht die gleiche wie von einer Spiegelreflexkamera. Also ich habe ein Modell gesehen, wo einfach eine Zeitverzögerung haben beim Auslösen, wo nicht schön ist. Oder dann hat man auch halt eben den fehlenden Sucher. Zum Teil ist auch gar kein Blitz eingebaut von Haus aus. Also irgendwo ein bisschen Kompromiss. Der Vorteil ist ganz klar, sie sind viel kleiner als ein Spiegelreflex, dann aber auch doch nicht ganz so klein wie eine Kompaktkamera.
Aber man kann das Objektiv wechseln. Kann man da bestehende drauf tun?
Das ist sicher etwas Interessantes daran. Wenn man schon Objektiv hat vom gleichen Hersteller, kann man die mit einem Adapterring hier drauf auch verwenden. Dann müssen wir dann allerdings auch zusätzlich kaufen, den Adapter. Aber das ist natürlich also ein weiteres Spektrum dann schon wesentlich. Die Frage ist einfach hier auch ein ganz bisschen, warum würde ich das machen? In der Regel ist es so, also, wenn ich schon Objektiv habe, dann habe ich dort auch schon eine Kamera dazu. Und die die zwar da ist kleiner, hat aber auch weniger Kontrollen. Also für einen Profi, der viele Linsen hat, der vermisst dann vielleicht gleich ein paar Funktionen.
Wir sind immer noch im Dilemma, für wer ist die Evil Cams wirklich das Richtige?
Das habe ich auch den Herrn André Boss gefragt, der ist von Canon Schweiz und hat eine interessante Antwort gegeben. Er hat gesagt, sie müssen selber zuerst einmal schauen, wo das reinfrisst, hat er wörtlich gesagt. Also sprich, tut das jetzt eher auf die Kosten von der Kompaktkameras oder auf die grossen Kameras sich auswirken bei den Verkäufen. Außerhalb von Asien, muss man sagen, haben die überhaupt noch nicht so richtig eingeschlagen. Dort sind die schon länger eigentlich am Boomen. Das finden die Leute dort super, die sind technikbegeistert, haben Freude an so Miniaturisierungen. Die Frage ist immer noch oft. Die Hersteller selber sagen, sie richten sich an Leute, die gerne bessere Bilder machen würden, sich aber nicht mit der Bedienung von einer komplizierten Spiegelreflex auseinandersetzen. Und wahrscheinlich trifft das gar nicht so schlecht zu. Also ich würde auch so sagen, wenn einem die kleine Bauweise wichtig ist, dass man sie eben doch mitnehmen kann und man auf die technischen Nachteile gegenüber einer grossen kann verzichten, dann macht man sicher deutlich bessere Bilder als mit den meisten anderen Kompaktkameras. Bei mir ist jetzt auch noch der Guido Berger dabei und jetzt, wo wir das hier aufnehmen, ist Freitagmittag und das Wochenende ist soweit. Wir schalten unsere neue Webseite auf srf.ch. Gleichzeitig bekommen alle Fernseh- und Radiosender von SRF neue Namen und eine neue Gestaltung. Das betrifft natürlich uns hier in der Digitalredaktion auch und darum auch der Podcast. Guido, fangen wir doch gerade mit dem an. Was ändert sich denn für unsere Podcast-Hörer?
Eigentlich fast nichts. Wir machen einen neuen Namen, nicht einen total anderen Namen, aber ein bisschen anderen Namen. Das ist jetzt ab jetzt dann der SRF Digital Podcast. Also das Plus von Digital Plus, das lassen wir weg. Mhm. SRF Digital Podcast. Es gibt auch eine neue Gestaltung, also so ein Titelbild, das man im iTunes Store zum Beispiel sieht, da gibt es ein neues. Was nicht ändert, und das ist natürlich wichtig für euch, ist die Adresse vom Feed, die Feed-URL. Also das heisst, an euren Geräten, wo ihr den Podcast abonniert habt, dort müsst ihr nichts umstellen. In dieser Adresse ist natürlich noch drs.ch drin, wo es eigentlich nicht mehr gibt. Das Plus vom alten Namen ist noch drin. Das heisst, irgendwann werden wir die Adresse wahrscheinlich dann ändern, aber das machen wir nicht jetzt. Und bevor wir das dann machen, zeigen wir euch das dann natürlich.
Genau. Aber die Webseite drs.ch, die gibt es nicht mehr. Und auch drs3.ch gibt es nicht mehr, dort, wo wir die Hörer bis jetzt immer angeschickt haben.
Ja, genau. Es wird natürlich weitergeleitet, oder? Man landet dort nicht einfach im Leeren. Aber ab Sonntag ist eigentlich immer srf.ch. Das ist der Einstiegspunkt. Und dort werdet ihr dann sehen, ab dem Sonntag, oben in der Hauptnavigation hat es so einen Punkt, wo Wissen und Digital steht. Und das ist eigentlich so wie unsere neue Heimat ab dem Sonntag. Dort findet ihr unseren Inhalt. Dazu auch noch Beiträge, wo es um Wissen geht, so Wissensthemen. Das sind unsere Kollegen von der Einstein-Redaktion zum Beispiel, liefern dazu. Auch die Kollegen aus Basel, aus der Wissenschaftsredaktion. Unsere Themen dort findet ihr in der Unterrubrik «Digital», also da könnt ihr so einschränken auf digitale Themen. Und auf dieser Seite, also srf.ch unter «Wissen und Digital» und dann in der Unterrubrik «Digital», dort könnt ihr natürlich auch Kontakt aufnehmen mit uns, unsere Videos anschauen, Bildergalerien durchklicken. Und was mir ganz wichtig ist, neu auch Kommentare. Also unter jedem einzelnen Beitrag von uns wird es ab Sonntag Kommentare geben. Das heisst, die können uns natürlich wie bisher weiter Mails schreiben, wenn ihr wollt, oder über Facebook Kontakt aufnehmen, aber ab dem Sonntag neu eben auch direkt zum Artikel beitragen. Was ich dort noch sagen muss, die sind moderiert, die Kommentare. Also wir müssen jeden Kommentar von euch freischalten. Das hat gesetzliche Gründe, dass wir das so machen müssen. Aber ich glaube, das können wir euch versprechen. Wir machen das so schnell wie möglich, so schnell wie wir halt kommen. Und ich freue mich sehr auf den direkten Austausch mit euch.
Facebook hast du auch noch angesprochen. Was passiert dort genau?
Dort passen wir es natürlich auch grafisch an. Und wir ändern auch dort den Namen. Dort heissen wir ja im Moment, heisst die Seite noch Digital Plus. Das ändern wir um, neu auf SRF Digital. Also, dass alles schön konsequent durchgezogen ist. Auch dort müsst ihr eigentlich nichts machen. Wenn ihr uns jetzt schon geliked habt, dort, dann könnt ihr das alles so lassen. Da passiert einfach eine Umbenennung. Wenn ihr uns noch nicht geliked habt, dann dürft ihr das natürlich gerne machen, da freuen wir uns. Wir haben dort dann auch noch so eine inhaltliche neue Ausrichtung vor. Das passiert dann wahrscheinlich erst im Anfang nächstes Jahr. Da verrate ich jetzt mal noch nichts, da sagen wir euch dann später, was dort passiert.
Behalten wir noch ein bisschen für uns. Also der Podcast heisst ab der nächsten Ausgabe nur noch digital und alle unsere Beiträge findet ihr ab dem Sonntag neu auf srf.ch und dort auch unter digital. Das ist das Wichtigste für den Moment. Und jetzt haben wir noch eine Frage an euch. Und zwar geht es um die Bilder und um die Links, die in diesem Podcast drin sind, in der enhanced Version. Seit der neuen Version von iTunes 11 und der neuen Podcast-App auf iOS-Geräten haben wir gemerkt, dass es nämlich die Links und gar nicht mehr anzeigt, obwohl wir die nach wie vor eigentlich da drin platzieren. Wir wissen jetzt nicht, ob das Absicht ist oder ein Fehler. Trotzdem haben wir uns gefragt, bringt es das überhaupt? Bringt es überhaupt den Aufwand?
Ja, genau. Also wir wissen, dass ihr die Kapitel selber sehr schätzt. Das hören wir immer wieder von euch, dass ihr die gerne habt. Was wir aber eben nicht so genau wissen, ist so die einzelnen Bilder pro Kapitel und einen einzelnen Link, ob das überhaupt irgendjemand braucht. Ich muss sagen, ich persönlich brauche das eigentlich auch nie, weil wenn ich den Podcast höre, dann bin ich meistens irgendwie entweder unterwegs oder sonst noch etwas am Machen und kann darum eigentlich gar nicht auf Links klicken. Ich habe ein Smartphone im Hosensack. Ich habe das Gefühl, das könnte bei euch auch sein, aber wir wissen es schlicht und einfach nicht. Und darum haben wir gedacht, jetzt fragen wir euch einfach, oder? Und ich hätte jetzt folgenden Vorschlag. Ab der nächsten Ausgabe hören wir auf mit dem. Wir machen nur noch die Kapitel, machen, ein Titelbild für die gesamte Ausgabe, aber nicht mehr separate Bilder pro Kapitel und auch keine Links mehr drin. So würde ich das jetzt mal vorschlagen. Und wenn ihr jetzt findet, nein, ich wollte unbedingt Links drin haben, dann müsst ihr jetzt protestieren. Also dann müsst ihr uns jetzt ein Mail schreiben, sagen, das brauchen wir unbedingt. Aha. Aber wenn wir nichts hören von euch, dann sagen wir, das ist ein Konsens und machen das dann so.
Genau, also, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr die Links unbedingt haben wollt, schreibt uns auf digital@srf.ch, daran ändert sich nichts, wenn ihr weiterhin Bilder und Links im Podcast braucht. Aber natürlich auch sonst, wenn ihr eine Frage habt oder eine Idee für ein Thema und gerne auch, wenn ihr auf unserer neuen Webseite etwas seht, das kaputt ist oder nicht so funktioniert, wie es sollte oder wo euch stört. All das schickt ihr auf digital@srf.ch. Und auch per Facebook kann man natürlich nach wie vor mit uns Kontakt aufnehmen. Ab dem Sonntag heisst unsere Seite dort SRF Digital. Alle Texte, Bilder und Videos zu den Beiträgen in diesem Podcast sind auf drs3.ch unter digital, einmal noch kurz und ab dem Sonntag dann auf srf.ch unter digital. Das ist Digital Plus, der Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen. Und zum Schluss jetzt noch das Interview von Guido Berger mit dem Veranstalter von der NetGame LAN Party, André Christen.
Ich bin hier in einer Mehrzweckhalle in Dieredingen, in der Nähe von Solothurn. Und ich rede mit dem André Christen, oder wie er wahrscheinlich eher bekannt ist, mit dem Raiden. Du organisierst NetGame, eine LAN-Party, die es schon ewig gibt. Wann war die erste NetGame gewesen?
Ja, das ist in der Tat schon sehr lange her. Das war 1995, wo wir da die erste LAN-Party gemacht haben. Mit 18 Leuten. Das war dann schon recht gross gewesen, noch mit BNC-Netz. Ja, und dann ist es effektiv noch darum gegangen, zusammen zu gamen. 1995 hat es noch nicht so Internet gegeben. Dann hat man vielleicht noch ein lahmes Modem gehabt. Ja.
Was sind das für Leute, die 18 Leute? Sind das alles Freunde von dir gewesen?
Nein, nicht nur mal so, da sind Kollegen von Kollegen gekommen. Also, viele habe ich gar nicht gekannt. Und das ist effektiv eine ganze Community, die es schon dann gegeben hat, die man aber untereinander dann noch nicht so gut kennt. Aber einfach über X-Ecken sind die Leute gekommen, haben davon gehört und sind dann auf Bern gekommen, in ein Hotel, wo wir einen Raum haben gemietet.
Alles so jung, so um die 20 Jungen, oder?
Ja, fast noch jünger. Also, was sind wir denn gesehen? Also, so ab 16 aufwärts sind da Leute gekommen, ja.
Und wie war also die Stimmung gewesen, so an einer ersten LAN-Party mit etwas, das man eigentlich noch fast nicht kennt hat, technisch?
Ja, das war vor allem mal ein sehr grosses technisches Hindernis gewesen. Man musste da einen Vertreiber zusammensammeln und bis das Netz mal angefangen gelaufen ist, sind schon mal ein paar Stunden vergangen. Also, da hat man noch nicht so wie hier zuerst alles aufbauen, sondern effektiv, dass sie eigentlich auch gleichzeitig kommen, hat man da die Computer zusammenhängen und Treiber installieren und irgendwann ist es dann gelaufen. Da hat man Freude gehabt, wenn man zusammen können gamen.
Also die grösste Teil von der Zeit eigentlich geklüttert und gar nicht gespielt.
Ja, der grösste nicht gehabt, aber es geht schon in die Richtung. Also am Anfang eben mit BNC-Netz war das noch viel heikler gewesen und DOS-Treiber und so Zeug. Das war natürlich schon eine Herausforderung gewesen. Und man konnte auch nicht im Internet nachschauen, wie es Zeug geht. Man musste einfach üben und diskutieren und machen, wie man das zu laufen bringt.
Und, also 95 hast du gesagt, und dann ist es dann aber ziemlich abgegangen mit LAN-Partys. Oder ich habe das Gefühl, so der Höhepunkt war so Ende 90er Jahre gewesen, wo es ja, glaube ich, NetGame mehrmals im Jahr und so gegeben hat.
Also NetGame selber hat es in den 90er Jahren tatsächlich sehr oft gegeben, 4-5 Anlässe pro Jahr. Wie gesagt, es hat dann noch nicht so Internet gegeben, dann ist man wirklich noch zusammengekommen, für Multiplayer zu gamen. Und heute ist es nicht mehr so das Problem mit diesen vielen Online-Spielen. Aber so der Höhepunkt von der LAN-Partys ist eigentlich viel später gekommen. Also das ist so zwischen 2003 und 2005, würde ich sagen. Dann waren die grössten und die meisten LAN-Partys in der Schweiz gewesen, also auch schon international. Da hat man also jedes Wochenende x LAN-Partys gehabt, was jetzt überhaupt nicht mehr der Fall ist.
Ja, die NetGame gibt es jetzt nur einmal im Jahr und auch sonst gibt es nicht mehr wahnsinnig viel, ein bisschen grössere.
Grössere eh nicht mehr. NetGame, ja, ich mache die noch einmal pro Jahr, weil ich habe ein andere Verpflichtungen, ich habe Kinder und ja, ich mache es eigentlich primär wirklich für die Leute einmal im Jahr zu sehen. Die ganze Gamerszene, die man eigentlich schon lange kennt, die Leute. Es geht wirklich darum, mit den Leuten mal wieder zusammenzukommen und das Faktum entsprechend.
Es ist schon viel Zeit vergangen seit der ersten. Wie hat sich so für dich jetzt so der Stellenwert vom Gamen selber verändert? Damals warst du gerade 20, jetzt eben Familie, Kind.
Ja, also ich game immer noch sehr gerne. Also, auch mit meiner Frau zusammen, die spielt auch. Also, von dem her, so am Abend, wenn die Kinder irgendwann 8, 9 Mal im Bett sind, machen wir noch ein, zwei Runden zusammen. Aber es ist natürlich nicht so wie früher, weil ich da natürlich Zeit hatte und habe wirklich relativ viel gespielt. Halt dann statt wie andere Fernsehen zu schauen, habe ich lieber gegamert.
Das ist schon auch halt das Zeitding, oder? Man muss halt Zeit haben, um die Art von Training investieren, die wahrscheinlich die meisten Leute hier investieren.
Ja gut, es gibt beiderlei. Es gibt einige, die spielen nur zum Spass und andere haben auch gewisse Ambitionen. Aber schon so, wenn man wirklich ein Turnier gewinnen muss man wirklich viel spielen. Ich selber war immer nur der Fun-Gamer, eigentlich nie riesig Turnier trainiert oder so. Und von dem her ist eigentlich immer so ein Nebenbei-Hobby geblieben für mich, ja.
Wie hast du das Gefühl, jetzt, eben, wenn wir es schon gerade von den Leuten da haben, es gibt heute Abend noch Turniere, also es wird ein paar da haben, die es ein bisschen ernster nehmen, hast du das Gefühl, das Publikum hat sich verändert, jetzt in diesen 17 Jahren seit der ersten NetGame, oder sind das noch ähnliche Leute?
Also es hat etliche Leute, die schon an der ersten LAN-Party von mir dabei waren, 1995, also es sind sicher etwa 4-5 Stück, ja, vielleicht sogar 6. Und aber es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Insgesamt muss ich sagen, so die Gamer-Szene ist eigentlich vom Ambiente her immer ein bisschen ähnlich. Es sind gute Leute, gute Laune und man kann immer gut mit diesen Leuten schwätzen und diskutieren. Von dem her habe ich das Gefühl, die Leute sind eigentlich ähnlich geblieben, auch wenn immer wieder neue sind dazukommen. Die einzige Veränderung, es ist halt im Durchschnitt älter geworden. Früher war das Durchschnittsalter vielleicht 20 und heute ist es durchaus schon 25, 26 Durchschnittsalter NetGame.
Es schmeckt für mich schon ein bisschen nach Nostalgie da drin, oder? Weil man eigentlich etwas macht, was man nicht mehr unbedingt müsste machen. Man könnte auch von zu Hause aus online spielen mit anderen zusammen oder gegen andere. Was hast du das Gefühl, wieso kommen jetzt gerade auch der Nachwuchs oder die Leute, die neu dazukommen, wieso kommen die da an?
Also, zuerst mal zur Nostalgie. Es gibt sicher auch, das ist sicher auch mit der Grund. Es gibt derig, die spielen dann noch uralte Games, also, die irgendwie früher auf dem DOS sind gelaufen, wo man irgendwie noch mit Patches vom Internet zu laufen gebracht, spielen sie heute noch. Aber der Grossteil, denke mal, sind solche, die wirklich viel online spielen und die Leute mal sehen wollen, mit denen, die sie zusammen spielen. Einfach mal, dass die Clans zusammenkommen, sich sehen und wirklich auch ein bisschen ja, zusammenwachsen, Freundschaften, ja.
Was für Spiele werden jetzt da heute Abend gespielt?
Also, heute Abend gibt es ein Turnier League of Legends. Dann Counter-Strike Global Offensive, also Counter-Strike ist ja ein alter Bekannter, das geht schon ewig lang. Und nachher morgen gibt es wieder weitere Turniere, zum Beispiel Age of Empires 2. Das ist eigentlich auch schon das uralte Spiel, einfach so Nostalgie, aber es hat immer noch viele, die das gerne spielen. Und da freue ich mich schon drauf, da mache ich einfach auch mit.
Das heisst, was gespielt wird, das hängt auch immer ein bisschen vom Publikum ab, was die gerne spielen und was die so erwartet.
Ja, einerseits vom Publikum sicher, was die Leute spielen und ob jetzt weit vom Markt, wenn etwas Gutes Neues rauskommt, wird so gespielt. Aber so wirklich e-sport-taugliche Spiele sind in letzter Zeit ein bisschen wenig rausgekommen. Ich denke, das liegt ein bisschen an den Konsolen. Die sind eher so ein bisschen Casual-Play, also einfach so Gelegenheitsspiel. Und das hat ein bisschen einen negativen Effekt auf e-sports-taugliche Spiele.
Weil es dann ein bisschen zu wenig wettkampforientiert ist, weil es zu einfach ist oder zu wenig Tiefe hat oder was ist genau, was ist denn daran das, was nicht e-sport-tauglich ist?
Ja, ist noch schwierig zu sagen. Es ist einfach von der Modus, Multiplayer-Modus her, ist nicht für Turnier geeignet zum Teil. Sie sind eher gemacht für Konsolenspieler. Ist ja von der Bedienung her anders, oder? Konsolen-Controller kann man nicht vernünftige 3D-Shooter spielen.
Der alte Konflikt zwischen den Konsolen-Shooter und den PC-Shooter. Hat es nicht auch etwas damit zu tun, dass viele Spiele, jetzt gerade Call of Duty als ein Beispiel von einem Schiessspiel heute, wo es so ein XP-System hat, wo eigentlich Zeit investieren muss, um überhaupt an die guten Ausrüstungsgegenstände heranzukommen. Was ich mir jetzt auch noch schwierig vorstelle für ein Turnier, wo ich denken würde, was eigentlich innen darum geht, das Terrain ist eben, oder alle haben die gleichen Voraussetzungen, wenn man das Turnier anfängt.
Ja, das ist absolut richtig, das ist das, was ich meine. Die Spiele sind nicht mehr so e-sports-tauglich. Eben auch Series, da braucht man zum Teil Mods, die eben genau das machen, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Dass nicht irgendeiner, der weiss nicht, wie hoch gelevelt ist, einen völligen Vorteil hat gegenüber einem, der noch nicht so viel hat gespielt.
Also gerade im letzten Jahrzehnt hat man ja immer gedacht, jetzt geht es dann gerade los mit diesen E-Sports. Also Computerspiel als ein Sport, als ein Wettkampf, vielleicht sogar mit Publikum, das zuschaut, das könnte gross werden mit Sponsoren und so. Hat das sich auch auf die LAN-Partys ausgewirkt? Das ist ja fast so ein bisschen parallel eigentlich abgelaufen.
Ja, also man muss jetzt sagen, in Südkorea, dort ist es effektiv so. Also dort füllt man Hallen mit 10'000 Leuten. Es ist aber dort auch ein anderes Publikum. Das bringt man hier wahrscheinlich nicht so an. Wieso dass es nicht so wie ein Sportanlass ist worden, ist für mich schwierig zu sagen. Ich denke mal, das liegt sicher auch ein bisschen an den Medien, die sich nicht so sehr dafür interessiert haben. Könnte auch mit unserem Grund sein.
Möglicherweise auch daran, dass es schwierig ist zum Verstehen, oder? Wenn ich einem StarCraft-Turnier zuschaue, dann kann ich auch nicht genau sagen, warum das jetzt ein entscheidender Moment war. Also es braucht Know-how auch vom Publikum.
Ja, das sicher auch jetzt. Also das Ganze, wie zum Beispiel Fußballmatch visuell darstellen, es braucht einfach viel mehr, dass es zugänglich ist. Und ich denke, das ist auch mit unter Grund, warum es nicht so eine, eben, wirklich wie eine Sportart ist geworden, die viele Zuschauer hat.
Ist das für dich auch das Ziel gewesen von den LAN-Partys oder ist es jetzt bei einer LAN-Party eigentlich gar nicht in erster Linie um den Sport gegangen?
Also es hat verschiedene LAN-Party-Organisationen gehabt, die sind eher Richtung E-Sports gegangen, eben wirklich dort Richtung Publikum versuchen zu ziehen. Hingegen die NetGame Convention war immer eine LAN-Party für die Teilnehmer gewesen, also eigentlich eine Fun-LAN-Party. Wir haben ja auch Turnier, ganz klar, das muss auch sein, aber eher für Teilnehmer auch zu unterhalten.
Du hast vorher schon angesprochen, das Bild in den Medien auch von LAN-Partys oder von E-Sports. Wie erlebst du das? Hat sich das Bild jetzt auch verändert? Also die Akzeptanz zum Beispiel vom Hobby?
Ja, ich denke, es ist fast ein bisschen normal geworden für die Leute. Die Leute wissen, es gibt es. Aber es ist auch ein bisschen aus der Bildfläche verschwunden und deswegen ist es gar nicht mehr so ein riesiges Thema, habe ich das Gefühl.
Counter-Strike hast du vorher angesprochen, das war ja lange immer so der Posterboy gewesen, sozusagen, von diesen gefährlichen Schiessspielen. Es wird immer noch gespielt, jetzt wieder in einer neuen Variante, aber ich habe auch schon länger keinen Counter-Strike-Artikel mehr gelesen.
Ja, das liegt auch daran, der LAN-Party-Hype ist absolut vorbei. Der ist irgendwie so um 2006 gesehen. Dann haben sich auch die Medien darauf ein bisschen fokussiert, weil es wirklich so, ja, fast wie eine Modewelle ist gewesen. Und nachdem, dass das eigentlich abgeflaut ist und irgendwie noch ein paar Wochen in der Schweiz mal irgendwann eine kleine LAN mit 100 Leuten ist, interessiert es halt einfach niemand mehr so speziell.
Das heisst, für dich jetzt eigentlich ist das fast noch angenehm, oder? Dass es so in dem Moment, wo es so aus der Subkultur in Mainstream aufgedrückt hat, ist es eigentlich eher unangenehm geworden. Jetzt, wo es wieder ein bisschen zurückgesunken ist in die Subkultur, ist es so wieder wohler.
Kann man so sagen, ja.
Trotzdem haben wir jetzt eigentlich heute eben die Situation, wo man online ist, zu Hause. Man hat Breitbandanschlüsse als Internet zu Hause, man hat Konsolen. Häufig laufen die grossen Spiele auch auf den Server der Hersteller. Das macht uns Leben schwer, oder?
Ja, absolut. Das, denke ich mal, war auch mit unter dem Grund, dass die LAN-Party-Szene eigentlich mehr oder weniger unter den Karren ist. Also, einfach gewisse Games, die beliebt sind, die du einfach nicht mehr im LAN kannst spielen. Und das macht es uns schon schwieriger. Wobei jetzt haben wir unterdessen so gute Internetanschlüsse an den LAN-Partys. Also wir haben jetzt hier 3 Modems gesponsert bekommen mit je 60 Megabit. Und jetzt können wir auch Online-Spiele als Turnier bieten.
Oh, dass einfach da Leute sind, aber die sind dann noch mit der Welt auch noch verbunden.
Ja, jetzt zum Beispiel League of Legends ist so ein Beispiel, das läuft auf dem Internet. Und, aber gespielt wird es von allen, die hier sind.
Also eigentlich keine LAN-Party mehr, also die LAN-Party entwickelt sich auch technisch weiter.
Absolut, ja. Das, wie gesagt, das Spiel selber ist nicht mehr der Treiber, dass die Leute zusammenkommen, sondern sie effektiv, dass die Leute sich sehen wollen, die Clans, dass sie sich mal treffen. Das ist der Treiber, dass die Leute an eine LAN kommen.
Wenn du jetzt in die Zukunft müsstest schauen, die Szene ist ein bisschen kleiner geworden. Was ist in 10 Jahren? Wird es einfach immer noch kleiner, noch kleiner? Oder hast du das Gefühl, das bleibt bestehen?
Also gegenüber letztes Jahr, wo wirklich der absolute Tiefpunkt war mit LAN-Partys, hat es dieses Jahr wieder ein bisschen angezogen. Ich denke mal, es wird etwa so auf dem Level bleiben, wie es jetzt ist. Also das ist meine Einschätzung. Plus, minus. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber verschwinden wird es sicher nie, weil es ist zu interessant, eben die Leute, die man online sieht, ab und zu zu treffen. Insofern denke ich, es bleibt aber einfach so auf einem mittleren bis tiefen Niveau von LAN-Partys.
Und würdest du sagen, es kommt gar nicht so darauf an, wie die Games werden sich in den nächsten Jahren stark verändern, die Gamer werden auch, wird die Generation sich ablösen durch die nächste? Das hast du das Gefühl, das wird gar nicht so einen Einfluss haben?
Nein, also wir haben hier eigentlich mehrere Generationen. Also wir haben junge Spieler um die 20, die haben das noch nicht kennt, eigentlich das Offline-LAN-Game. Und das funktioniert wunderbar. Also wir haben jüngere Spieler, wir haben ältere, eben bis 40, wie ich fast. Und das funktioniert perfekt, das ist gut.
André Christen, merci für das Gespräch. Jetzt rede ich mit dem Thomas Schneider, bekannt unter dem Namen Conqueror. Er ist einer der Spieler hier an der NetGame. Thomas, wie lange gehst du schon an so LAN-Partys?
Also die NetGame, das ist jetzt meine 7. NetGame. Die erste LAN-Party hatte ich 2005. Das war Binary LAN in Bremgarten.
Gerade so im Höhepunkt eigentlich von dem LAN-Party-Hype.
Ja, genau, kann man so sagen, ja.
Aber jetzt so die erste, die du warst, wie war das für dich damals? Wie magst du dich noch erinnern, wie du dich dort gefühlt hast?
Ja, an dich kann mich sehr gut erinnern. Also das erste Erlebnis war schon, als wir hergefahren sind. Ich habe meine Mutter dann noch gebracht, mit 16. Der Kollege, der mitgekommen ist, und ich bei Panik kam, unser PC hinten im Auto, bei jeder Bodenwelle schon, ui, vorsichtig. Und wir waren dann etwa 20 Spieler gewesen, von theoretisch 80. Und das war das erste und einzige Mal, als ich auch durchgegamet habe, die 3 Tage.
Was meinst du mit 20 statt 80?
Also es sind 80 hätten kommen können, für 80 wäre Platz gewesen, aber es waren einfach 20 gewesen, wir gewesen, schlussendlich. Plus-minus. Und es war einfach 3 Tage Vollgas-Gamer, aber es war wirklich gemütlich gewesen, in einer Turnhalle. Einfach, ja, genial, wie man sich das halt vorstellt.
Und als wir dann mal da waren, ist es so ein bisschen gegangen mit der Nervosität? Oder, also ist das nur wegen dem PC gewesen, oder auch wegen der LAN-Party?
Also im Auto haben wir vor allem Angst gehabt, mit dem PC oder unser Heiligtum, weil wir die selber zahlt. Und das war schon so ein bisschen wertvoll gewesen. Und eigentlich die LAN-Party selber ist die Nervosität schnell fort gewesen. Also wir haben dann Warcraft 3 sehr intensiv gespielt und sind auch mit dem an die LAN-Party und haben dort einfach 3 Tage lang die Bühne gerockt, können wir sagen.
Und die anderen Leute, die dort waren, die hast du gekannt oder die hast du dort kennengelernt?
Ja, gar niemand kennt. Also wir haben das im Internet gesehen, dass die ist, und denkt, gehen wir mal schauen, sie her auch. Ja, sie dort gewesen.
Und wie war der Kontakt gewesen, so? Ich sehe jetzt dann so ein bisschen eigentlich so ihren Bildschirm hin und rede gerade noch so mit denen links und rechts und auf der anderen Seite vom Tisch. Wie war das dort gewesen?
Sicher offen, weil man eben kein Teamspeak hatte und noch kein Skype, wo wir miteinander können reden. Also man hat schon aufeinander zugehen, wobei es, ich glaube, gross geändert hat sich nichts. Also wir kennen sich jetzt halt einfach mittlerweile und es geht ganz Kontakt und online ab.
Ist es jetzt auch noch so ein bisschen Nostalgie, wie das früher war, wo du 16 warst? Oder gibt's, was ist so die Motivation, heute hier hinzukommen?
Also die Motivation ist für mich ganz klar, dass sie 3 oder jetzt in diesem Fall 4 Tage einfach Leute gesehen, die man sonst nicht sieht, weil sie von weiter weg kommen noch. Einfach mit Leuten mal zusammen zu gamen, dass man so sieht, richtig. Und auch mal ein Bierchen zu haben mit denen. Das sind so 2 Wochenende im Jahr, wo ich mir einfach die Zeit nehme und sage, hey, jetzt kann ich mal abschalten, mal in meine Welt eintauchen. Das ist meine Motivation.
Es ist aber eigentlich so ein bisschen skeptisch, nicht mehr so einen Grund, an eine LAN-Party zu gehen. Oder jetzt abgesehen von dem, also damals noch hast du irgendwie noch müssen, weil man vielleicht zuhause gar nicht so schnell das Internet hatte oder so, um überhaupt können gegen andere oder mit anderen zu spielen. Jetzt würde das auch sonst gehen. Warum kommst du immer noch? Einfach wegen dem, dass du mal gesehen hast.
Ja, also primär komme ich wirklich einfach, um mit den Leuten, die ich sonst nicht sehe, mal zusammenzuzocken. Und mir kommt auch an einer LAN-Party zu Sachen zu spielen, die man sonst daheim gar nicht vornimmt. Eben Age of Empires 2 oder irgendwie ein Worms oder einfach so Spasszeug. Das macht man daheim nicht. Und daheim hockt man allein vor dem PC und das Feeling hier ist schon anders.
Was ist denn anders?
Ist eine gute Frage. Eben, man kann es gegenüber anmögen, wenn es ein blöder Sieg ist. Man sieht die Leute, also ich finde die ganze Stimmung an der LAN-Party ist einfach immer noch viel besser, als wenn man daheim allein vor dem PC hockt.
Bis jetzt hat sich noch niemand da gemerkt, seit ich da bin.
Ja, es ist schon ein kleines Turnier am Laufen. Also heute um 10:30 geht Counter-Strike los und der wird ja schon gemerkt, aber das gehört dazu.
Wenn es dann so richtig kompetitiv wird, meinst du, dann liegen dann die Nerven blank?
Ja, mal, aber ich glaube, das hat mit den Nerven nichts zu tun, sondern einfach die Emotionen zum Ausdruck bringen.
Du hast gesagt, jetzt vor der Age of Empires, also die alten Sachen, aber an den Turnieren dann, nimmst du dann auch teil nachher?
Ja, also ich bin weiterhin am Age of Empires dabei, Turnier. Endlich mit Snipa zusammen. Er war die letzten Jahre gegen meinen Gegner gewesen und jetzt endlich mein Teampartner. Und sonst bin ich auch im Counter-Strike dabei. Haben dort einfach just for fun. Und ja, die anderen Spiele spiele ich zu wenig, für sie Spass könnte einem Turnier haben.
Hast du das Gefühl, es ist ja viel von diesen Spielen, gerade jetzt Counter-Strike ist sehr so auf Wettbewerb drin, das ist also ein raues Klima wegen dem, glaube ich. Hast du das Gefühl, das ist da anders, wie wenn es online ist?
Das ist auf jeden Fall anders. Also man kann hier gut und gerne mal verschossen werden und wird nicht von irgendjemandem angemögt, man sei ein Noob und weiss nicht was alles. Wenn es nicht im Turnierumfeld ist, an einer LAN-Party, ist das durchaus möglich. Aber man kann's, auch Turnier ist dann plötzlich wieder ein Sport und dann ist man dann plötzlich wieder ein dummer Sieg, wenn man den anderen nicht getroffen hat. Also, es geht hier beides.
Also hast du das Gefühl, ist es so ein bisschen freundlicher, weil man im gleichen Raum ist?
Auf jeden Fall, ja.
Mal. Wie online ist es ja häufig in diesen Spielen überhaupt gar nicht freundlich. Das ist ja mal meine Erfahrung.
Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, man sucht sich hier natürlich die Leute aus, die man mit ihnen zusammenspielen will. Und durch das ist schon nur mit dem eigenen Team dann halt das Verhältnis schon freundlicher. Man kann zwar langsam sagen, du, das war jetzt vielleicht nicht so schlau gewesen, aber man wird weder als Noob bezeichnet noch irgendwo rausgeschmissen. Also das gibt es hier halt einfach nicht.
Hat die für dich auch so eine Art einen Stempel, also einen Charakter?
Ja, also wenn ich müsste sagen, was eine erwachsene LAN-Party ist, ist das für mich nicht Game, weil hier das Durchschnittsalter ganz klar höher als 20. Und es gibt konträr zu anderen LAN-Partys, was tiefer ist und dort immer auch angemögt von den Teamleuten. Also gibt es dort auch. Darum lieber nicht Game, es ist erwachsener hier.
Die Altersmilde, die hier ausbricht.
Ja, genau, genau.
Du bist jetzt auch schon ein bisschen älter geworden, seit an deiner ersten LAN-Party warst mit 16. Was hast du das Gefühl, wie lange machst du das noch?
Uff, ich würde mal sagen, bis meine Freundin sagt, jetzt bleibst du daheim. Also, aber eben Kollegen von mir oder der Raiden, der Organisator, die haben Familie, die haben Kinder. Das ist kein Grund, keine LAN-Party zu organisieren oder nicht zu gehen. Also, das hat keine Altersgrenze. Einfach, wenn es nicht mehr Fakt ist, Fakt es nicht mehr, muss ich auch nicht mehr gehen. Aber solange es Fakt, wieso nicht?
Deine Freundin hat nicht mitkommen.
Nein, die ist im Moment am Studieren und hat Besseres zu sein.
Thomas, merci für dein Gespräch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.